kein Hallo. Ja, guten Morgen. So, ja, die Haare fehlen. Ich bin's noch. Ich bin der Willi. Sehe ein bisschen anders aus. Die Zeit hinterlässt Spuren, ja. Und genau. Und die drei Haare konnte ich nicht mehr bändigen. Deswegen mussten sie ab. Egal. Wenn es euch stört, guckt einfach nicht hin. Hört nur zu. Lasst euch von meiner Glatze nicht irritieren. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Danke für die herzliche Begrüßung und für das Aufgenommensein. Ich freue mich, mit euch verbunden zu sein. Ich bin doch jetzt über einige Jahre doch immer wieder hier und darf bei euch sein, darf euch dienen. Mit dem Chris ist die Verbindung noch jetzt enger und ich freue mich, dass Chris bei euch dient und am Seminar dient und mir hilft, diese Arbeit zu tun, in einer tollen Art und Weise, in einer guten Verbundenheit, sowohl rein praktisch wie geistlich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass er diesen Dienst tun kann und dass ihr auch ihn da unterstützt. Ich freue mich, bei euch zu sein und jetzt am Wort Gottes auch zu dienen. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich sehe, okay, Pliningen, Termin rückt näher, ich google den Textplan von Christusbund und schaue, was ist der Predigtext für den Sonntag. Mir ist ein Fauxpas passiert vor vielen Jahren hier und ich hatte ja bei euch eine Predigt zweimal gehalten. Und das passiert mir nicht so schnell wieder. Ja, und normalerweise ist es ja so, ich erinnere mich eigentlich fast an jede Predigt, die ich irgendwo halte. Und wenn ich weiß, okay, Pliningen, dann mache ich meine Augen zu und stelle mir die Kanzel hier vor und dann gehe ich die Predigten durch, die ich hier gehalten habe. Ich kann zwar nicht immer sagen, was ich inhaltlich gesagt habe, aber ich kann sagen, über was ich gepredigt habe. Das Problem war, ich habe nicht hier gepredigt. Ich habe nämlich vom Sommerfest gepredigt und ich ging so die Kanzel durch und dachte, nee, das habe ich da nicht gepredigt. Und dann kam ich hier hin und dachte, ich habe es nicht gepredigt, aber ich habe den Sommerfest und die Kanzel hier nicht in Zusammenhang gebracht. Das war damals mein Fehler. Und ja, okay, sei es drum. Und deswegen gucke ich jedes Mal, ich halte mich in Pliningen an Christusbundplan, damit mir dieser Fehler nicht nochmal passiert. Und ich habe natürlich geguckt und da habe ich gefunden, Galaterbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 5. Und ich muss schon sagen, ich war natürlich nicht undankbar über den Abschnitt. Und das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass da 5 Verse drin standen, über die ich predigen muss. Und ich dachte, okay, normalerweise würde ich gerne über diese 5 Verse so 3 Predigten halten und den Inhalt heben. So mache ich jetzt draußen jetzt 3 Punkte in einer Predigt und versuche euch den Inhalt da näher zu bringen. Es ist ein wichtiger Brief, es ist ein grundlegender Brief. Und es ist einer der ersten Briefe, die Paulus geschrieben hat. So mit den Thessalonicher Briefen ist der Galaterbrief sehr, sehr aus unserer Perspektive alt, aber in der Gemeinde und im Dienst des Paulus sehr jung. Und wenn man bedenkt, was er da geschrieben hat und wie er es geschrieben hat, lässt es aufhorchen. Es ist einer der kühnsten oder der aggressivsten, es ist einer der kämpferischsten Briefe des Apostel Paulus, einer der Briefe, in dem er mehr tadelt als lobt, in dem er mehr schimpft als ermutigt. Also ein sehr, sehr sehr ernster Brief. Und den hat er ziemlich früh schon geschrieben an die Gemeinden, in Gemeinden, nicht nur eine, in Galatien, in der Landschaft Galatien, Gemeinden, die er sehr früh gegründet hat, auf seiner ersten Missionsreise und dann immer wieder besucht hat. Auf der zweiten und dritten Missionsreise war er da und hat diese Gemeinde besucht. Und das, was er dann hörte, dass die Entwicklungen in diesen Gemeinden, das, was da passierte, das hat ihn dazu veranlasst, diesen Brief zu schreiben, mit großer Sorge, wirklich mit großer Sorge. Ein sehr, sehr ernster Ton und eine sehr ernste Botschaft, die er durch diesen Brief dann an die Galater schickt. Wie gesagt, kein Lob. Normalerweise beginnt ein Brief und sagt schon doch schon viel Erbauliches und Ermutigendes, selbst an die Korinther. Und wenn man so den Korintherbrief kennt und den Inhalt vom Korintherbrief und den Zustand, das sind Spaltungen, Parteiungen, Sünde aller Art, Unzucht und Habsucht. Und also es ist echt allerhand, was so in Korinth läuft. Und glaubt mir, sie kriegen mehr Lob als die Galater. Sie kriegen mehr Ermutigung am Anfang vom Brief und mehr Zugeständnis als die Galater. So, was ist der Grund? Wo lag das Problem oder was war, dass Paulus so alarmierte und warum diese Härte und warum diese Konsequenz? Und der Grund war, weil sie in der Gefahr standen, sich weg vom Evangelium zu bewegen. Weg vom Evangelium, weg von der Botschaft, weg von Christus. Und das ist für ihn weit tragischer, weit schlimmer gewesen als die Sünden in Korinth. Wisst ihr warum? Weil für die Sünden in Korinth ist Jesus gestorben. So, aber für, wenn die sich von dem Evangelium, von dem Christus, der für die Sünden gestorben, abwendet, dann haben sie keine Vergebung der Sünden. Von daher ist die Tragweite weit größer, sich vom Evangelium zu entfernen, als in den Sünden zu leben, weil für diese Sünden ist Jesus gestorben. Und da kämpft er, der kämpft, weil das eine Grundlage ist. Und das ist wirklich ein grundlegender Brief, dass wir können sagen, dass die Reformation oder in der Reformation war der Galaterbrief der Lehrbrief schlechthin, nicht der Römerbrief. Luther hat sich zwar über Römer 1, 16 bis 17 bekehrt, allein aus Gnade, und zwar zuerst den Juden, dann den Heiden, der Gerechte wird aus Gnade leben, das waren so seine Bekehrungsverse, wir wissen das, aber der Lehrbrief der Reformation war nicht der Römerbrief, sondern der Galaterbrief. Und wenn wir verstehen, was das Anliegen des Apostel Paulus war und das Anliegen von Luther, dann merken, werden wir verstehen, warum das so ein wichtiger Brief in der Reformation war. Der Luther sagte sogar, er ist mit diesem Brief verheiratet gewesen. Er liebe diesen Brief so, er ist mit ihm so verheiratet wie mit seiner Käthe, hat er gesagt. So, er war sehr verbunden. Er sagt, ich bin an diesen Brief gebunden. So, das ist die Position Luthers zu dem Galaterbrief gewesen. Warum? Der Römerbrief ist mehr eine systematische, wenn man das so sagen darf, eine systematische Entfaltung und Abhandlung über das Evangelium. Paulus geht da durch und erklärt, was das Evangelium ist. Der Galaterbrief ist eine Verteidigungsschrift. Hier geht es nicht in erster Linie, das Evangelium zu entfalten. Hier geht es in erster Linie, das Evangelium zu verteidigen. Und darum ist der Ton anders, darum auch der Aufbau anders. Und darum liebte auch Luther natürlich diesen Brief so sehr. Warum? Er lebte in der Zeit, wo das Evangelium und wo das Verständnis der Erlösung so weit weg war. Die Gemeinde Jesu hat sich abgewandt. Die Christenheit hat sich von dem Evangelium abgewandt. Und Luther verstand das, was Paulus da so Sorge macht, das sah er eben da und kämpfte dafür. Es ging darum, das Evangelium wieder zu entdecken und das Evangelium zu verteidigen. Und das ist der Grund, warum dieser Brief so wichtig und eine große Rolle in der Reformation und im Leben und Lehren Luthers war. Aber eben auch für uns halte ich das für einen sehr, sehr wichtigen Brief. Die Gefahr lag darin, dass in der jungen Gemeinde, die Paulus gegründet hatte, die er auf das Fundament des Evangeliums gestellt hat, Christus ihnen vor Augen gemalt hat, dass sehr schnell judaistischen Irrlehrer in die Gemeinde kamen. Sie haben sich eingeschlichen und fingen an, das Evangelium zu verdrehen. Sie fingen an, das Evangelium zu verfälschen. Sie fingen an, Lehren in die Gemeinde zu bringen, die große Folgen mit sich gebracht haben. Und das taten sie, sie griffen die Gemeinde Jesu an. Sie taten das nicht nur durch Verfolgung, sie taten das nicht nur durch Verleumdung und Lästerung, das taten sie auch. Das hatte auch körperlich und materielle, finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde gehabt. Sondern Paulus war ja einer von denen, die genau das getan haben. Paulus wusste ganz genau, mit welcher Strategie die Juden die Christen verfolgen und auslöschen wollten. Er war einer selbst davon. Und weil er das Prinzip kennt, weil er die Mechanismen kennt, weil er die Absicht kennt, darum reagiert er so hart. Er weiß, was da passiert in Galatien. Er war selber einer von denen, die genau das getan haben. Versteht ihr? Darum hat er so eine tiefe Perspektive und auch so eine Ernsthaftigkeit. Er weiß, was da gerade gespielt wird. Und darum reagiert er so. Und der Punkt ist der, die Gemeinde Jesu wird verfolgt durch Leiden, durch Verfolgung, durch Lästerung, durch all diese Dinge. Und das geschah auch. Aber das Effektivste, was war nicht die äußerliche Verfolgung. Das Effektivste, was war die innerliche Verfolgung. Das Effektivste, was da passierte, war, dass man das Evangelium nicht durch Verfolgung unterdrücken wollte, das hat man auch versucht, sondern indem man diese Verfolgung, das werde ich euch gleich aufzeigen, indem man diese Verfolgung beschleunigte bzw. effektiv machte, indem man eine Lehre in die Gemeinde hineingebracht hatte, die Christen davon abbrachten, auf Christus zu schauen. Ich werde euch versuchen, das eben, wie gesagt, gleich zu entfalten. Mein Anliegen ist, in weniger Zeit hier, mein Anliegen ist es, von diesen fünf Versen her, von diesen fünf Versen hier, von diesem Briefkopf vom Galaterbrief letztendlich, euch die Botschaft des Galaterbriefs aufzuzeigen. So wie diese fünf Verse hier aufgebaut sind. Es ist eine Einleitung. Die ersten fünf Verse sind eine Einleitung, aber es ist nicht einfach eine formale Einleitung, nicht ein normaler Briefkopf, den man einfach schreibt, ich, Paulus, wer, an wen und warum so, sondern hier ist schon in gewisser Weise komprimiert, zusammengefasst und das Anliegen des ganzen Briefes. Ich würde sogar meinen, hier ist komplett die Botschaft des Galaterbriefs in diesen ersten fünf Versen enthalten. Und ich will euch das kurz zeigen und somit euch einen Überblick über diesen Brief geben, euch dafür gewinnen. Und ich denke, so im die nächsten Sonntage werdet ihr ja durchgehen. Und ich hoffe, dass das eine gute Grundlage dafür sein wird, das eigentlich im Fokus zu behalten. Denn das Anliegen ist, es geht hier um eine Verteidigung des Evangeliums. Hier geht es um die Verteidigung des wahren Evangeliums von Jesus Christus. Klassisch in drei Punkten. Die drei Punkte sollen uns helfen, das zu erfassen. Ich habe diese fünf Verse folgendes unterteilt. Ich zeige es euch, dann lese ich es und vielleicht entdeckt ihr es schon. Die ersten zwei Verse reden von der Autorität des Apostels. Das sind die ersten zwei Verse. Hier geht es darum, dass Paulus uns die Quelle die Quelle des Evangeliums uns aufzeigt. Er wird über die Autorität sprechen und damit deutlich machen, woher kommt das Evangelium? Wessen Evangelium ist das hier eigentlich? Das sind die ersten zwei Verse. Und das ist der Beginn, das ist so wichtig. Das zweite ist, er redet dann über die Botschaft des Apostels, über seine Botschaft. Und damit sagt er, was ist der Inhalt dieses Evangeliums? Das sind die Verse 3 und 4. Und dann wird er davon sprechen, was sein Motiv ist, diese Botschaft zu verkündigen und diesen Dienst zu tun. Und das ist das Ziel des Evangeliums. Also, Autorität, Botschaft und das Motiv von Paulus. Und damit ist gesagt, die Quelle des Evangeliums, der Inhalt des Evangeliums und das Ziel des Evangeliums. Und das ist im Prinzip der ganze Galaterbrief, den wir haben in fünf Versen. Lasst mich das lesen und dann hört ihr vielleicht die Autorität, die Botschaft und das Motiv. Ich bin gespannt, ob es ihr entdeckt. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei ihm sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreise aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da sind diese drei Punkte. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir Gnade gibt, das auszulegen und vor allem schnell. Deswegen will ich beten. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, schenke Vollmacht, schenke Klarheit, schenke Weisheit. Jesus, nicht nur im Reden, sondern genauso auch im Hören. Immer mehr und immer klarer und deutlicher wird mir bewusst, Herr, dass du die Augen öffnen musst. Du musst die Augen öffnen, damit wir diese geistlichen Wahrheiten des herrlichen Evangeliums, Herr, verstehen, sehen und glauben können und darin auch leben können. Ich bitte dich, Herr, lass Gnade heute sein an uns, dass wir das Wort hören und wirklich es mit Ohren, geistlichen Ohren und mit geistlichen Augen sehen können. Du kannst es schenken und darum will ich dich bitten. Amen. Also in diesen drei Punkten möchte ich euch diese fünf Verse anschauen. Zuerst die Autorität des Apostels, dann die Botschaft des Apostels und dann das Motiv des Apostels. So machen wir es. Also, das Erste, die Quelle des Evangeliums, das ist die Autorität des Apostels. Wie kurz schon angesprochen, Apostel Paulus hatte große Sorgen gehabt, wirklich große Sorgen, nicht nur um eine Gemeinde, sondern um diese ganze Gemeindegruppe in Galatien. Warum? Der Grund wird uns gesagt in Kapitel 2, Vers 4. Ich gehe mit euch kurz so ganz grob durch den Galaterbrief und lasse euch das ein bisschen spüren, was ist wirklich, wo war die Sorge, was war die Angst? Was war der Grund, warum er so einen harten Ton eingeschlagen hat? Schaut mal in Kapitel 2, Vers 4 heißt das, und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Das ist der Hintergrund und das ist der Grund, warum Apostel Paulus hier schreibt. Er weiß, dass diese falschen Brüder, und er bezeichnet sie nicht ohne Grund falsche Brüder, sie geben sich als Brüder aus, als Brüder der Gemeinde, als Brüder Jesu, als ihre Brüder. Sie bezeichnen sich als Gläubige, als Christen. Und sie sind in der Galatien Gemeinde gekommen und haben gesagt, oh, der Herr hat uns hierher geführt. Der Herr hat uns hierher geführt. Wie oft habe ich das erlebt? Menschen kommen in die Gemeinde hinein und sagen, der Herr hat mich hierher geführt. Und dann beginnt etwas. Und so kamen welche hinein und sie gaben sich als Brüder aus. Paulus sagt aber, es sind Falsche. Und warum sagt er die Falsche? Sie haben uns belauert, sagt er. Sie haben geschaut, inwieweit wir die Freiheit in Christus leben und haben ganz genau angeschaut, wie wir das leben, mit einem Ziel, uns wieder zurück unter eine Knechtschaft zu bringen. Unter welche Knechtschaft? Unter das Gesetz. Und das ist der Grund, das ist die ganze Botschaft des Galaterbriefs, die Angst, dass die Christen, ohne es zu merken, das ist nicht offensichtlich gewesen, das ist ganz listig, dass die Christen zurück unter das Gesetz gebracht werden. Und Paulus merkt das und dann reagiert er sehr, sehr stark. Er beginnt seinen Brief, schaut mal mit mir Kapitel 1, Vers 6, was er da sagt. Seine Verwunderung ist sehr groß. Er sagt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium von Christus umkehren. Das ist es. Das ist eine Sorge. Falsche Brüder sind also eingedrungen. Und was machen sie? Sie bringen die Galater wieder dazu, dass sie wegschauen von Christus, sich abwenden von Evangelium. Interessant aberweise, er sagt, zu einem anderen Evangelium und zu einem anderen Christus. Achtet darauf, sie kommen nicht und sagen, es gibt keinen Christus. Das Erlösungswerk ist Blödsinn. Das Evangelium stimmt nicht. Nein, sie predigen auch ein Evangelium. Sie predigen auch einen Christus. Nun, der Punkt ist, es ist ein anderes. Und die Frage, was ist da anders? Und das macht es so schwierig. Und darum auch die Schärfe von Paulus, weil es ist nicht so offensichtlich und er muss sie aufwecken. Es ist ein anderes Evangelium. Es gibt viele Evangelien, es gibt viele Christusse und Jesus hat selbst davor gewarnt, es würden viele kommen. Wir müssen ganz genau wissen, was ist das wahre Evangelium und was ist der wahre Christus. Und Paulus ist so scharf da und so ernst, dass er sagt, Freunde, selbst wenn ich nochmal komme jetzt, und euch etwas anderes erzähle, was ich am Anfang erzählt habe. Nein, selbst wenn ein Engel jetzt hier kommen würde, spielt keine Rolle. Wenn jemand kommen würde und etwas anderes lernen würde, als das, was Jesus gelehrt hat und seine Apostel hier gesandt hat, er sei verflucht. Und das wiederholt er nochmal und nochmal. Er macht es so klar, das trauen wir uns heute gar nicht. Er sagt, er sei verflucht, steht ohne den Fluch. So ernst. Ich weiß nicht, so beginnt man nicht unbedingt einen Brief, gell? Aber das steht eben viel auf dem Spiel, darum diese Ernsthaftigkeit von dem Apostel. Was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht? Geht mal mit Kapitel 3. In Vers 1 wird deutlich, was sie getan haben, wie sie es getan haben. Er sagt, unverständige Galater. Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? So. Er sagt, ihr Galater, ihr wurdet verzaubert. Man hat euch reingelegt. Man hat euch so ein Zauberfilm, man hat euch verführt letztendlich, verzaubert. Und zwar, was ihr habt nicht mehr das Bild vor Augen, was man euch vor Augen gemalt hat. Ihr habt auch ein Bild, aber ein anderes. Ihr habt auch einen Christus, aber einen anderen Christus. Ihr habt auch ein Evangelium, aber nicht das, was man von euch von Anfang an vor Augen gemalt hat. Und warum? Er sagt, seid ihr unverständlich? Seid ihr nicht in der Lage zu prüfen? Er sagt, es gibt nur einen Grund, wenn ihr das nicht prüfen könnt. Ihr seid verzaubert. Da ist etwas passiert. Und das ist eine sehr große Gefahr. Seine Befürchtung ist in Kapitel 4, Vers 11. Deutlich. Warum lese ich immer diese Verse? Ich will euch zeigen, wie durch den ganzen Brief immer wieder seine Sorge zum Tragen kommt. In Kapitel 4, Vers 11 sagt er, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Er kommt zu einem Schluss und sagt, ich habe Angst, wenn ich das höre, was ihr glaubt, wenn ich höre, was für ein Evangelium ihr fesselt, ich habe Angst, ob ihr wirklich echt seid. Vielleicht habe ich vergeblich gearbeitet. Das ist eine Frage. Später kommt er dazu und sagt, eigentlich habe ich Hoffnung nicht vergeblich. Aber da, er sagt, doch, ich habe Sorge, wenn ihr euch so schnell abbringen lässt, wenn ihr so schnell Christus verlasst, ich habe Sorge, ob ihr überhaupt gläubig seid. Das ist die große Sorge des Apostel Paulus. 3 Missionsreisen, er hat sich da investiert, ist da hingereist, hat gepredigt, gelehrt. Und dann sagt er, war das alles vergeblich? Der ganze Unterricht, ist es umsonst gewesen? Schaut mal, warum? Kapitel 5, Vers 1. Was haben die geschafft? Was haben diese judaistischen Lehrer geschafft, ihr Lehrer? Die falschen Brüder, was haben sie denen beigebracht? Er sagt, Kapitel 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Sie haben sie wieder dazu gebracht, unter ein Joch der Sklaverei sich zu stellen. Das heißt, unter das Gesetz zu stellen. Und damit, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, was die große Gefahr ist. Und Paulus sagt, wenn ihr euch von denen so manipulieren lässt, dass ihr wieder freiwillig unter das Gesetz stellt. Wisst ihr, was ihr da nicht mehr habt? Die Gnade. Und das lesen wir in Vers 4. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Merkt ihr, wie ernst das ist? Er sieht, wie die Gemeinden Galatien sich freiwillig durch diese Irrlehrer unter das Gesetz stellen. Und ihre Regeln und Normen und gesetzlich, was sie auch alles tun sollen, sie beginnen das anzunehmen, sagen, okay, stimmt doch. Und dann sagt Paulus, wenn ihr euch freiwillig darunter stellt, dann wisst ihr, entweder unter dem Gesetz oder unter der Gnade, beides geht nicht miteinander. Und das ist die Irreführung, das ist diese List, die sie bringen. Wisst ihr, was das Problem ist? Sie bringen das Evangelium und das Gesetz zusammen und sagt, das widerspricht sich nicht. Das ist gar kein Problem. Ich zeige euch gleich. Wie schaffen sie es? Wie haben sie es letztendlich geschafft? Wie haben sie es geschafft, dass diese falsche Lehre, das falsche Evangelium bei ihnen Fuß gefasst hat? Und ich sage, sie haben sie am Fleisch gepackt. Ich möchte euch das zeigen in Kapitel 6 und wir sind einmal durch den Galaterbrief durch. Nicht schlecht, gell? Schon. Kann man schaffen. Galater 6, schaut mal, Vers 12. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Was war, also wie haben sie gekriegt? Die Juden haben die Christen verfolgt. Warum? Weil sie gesagt haben, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir müssen uns nicht beschneiden lassen. Und die haben gesagt, doch, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst habt ihr keinen Anteil an Israel, habt ihr keinen Anteil an den Bündnissen, keinen Anteil an den Segnungen und keinen Anteil auch an Christus, denn er ist aus den Juden, er ist der Messias. Ihr habt kein anderes Anteil am Evangelium, wenn ihr nicht Juden werdet. Proselyten, beschneiden lassen. Und dann wurden sie verfolgt, weil sie sich nicht haben beschneiden lassen, weil sie sich dem Gesetz nicht untergestellt haben. Wurden sie gehasst, weil sie nicht das Gesetz gehalten haben. Und dann hat man ihnen gesagt, guckt mal, wenn ihr einfach das Gesetz haltet, dann habt ihr keinen Stress. Versteht ihr? Wenn ihr euch mal beschneidet, ja, am Anfang tut es ein bisschen weh, aber dann lässt man euch in Ruhe. Versteht ihr? Ihr könnt doch an euren Jesus glauben. Ihr könnt doch sagen, er ist unser Erlöser. Ist alles okay? Ja, er ist euer Erlöser und er ist unser Erlöser. Er ist für uns gestorben. Ja, ja. Aber wenn ihr euch beschneiden lasst, dann habt ihr keinen Stress, keine Verfolgung, kein Leid. Echt? Ja, voll gut. Ja, dann machen wir es doch. So eine Woche Schmerzen und nachher keine Schmerzen mehr? Ja, wunderbar. Sie haben sie so reingelegt. Und viele Christen haben sich gesagt, okay, wir wollen keine Bedrängnisse, wir wollen kein Leid, wir wollen keine Verfolgung. Dann lass uns einfach den einfacheren Weg gehen und lass uns einfach das Gesetz halten für sie. Dann lassen sie uns in Ruhe, für sie machen wir das. Versteht ihr, was ich meine? Was für eine große Gefahr. Wisst ihr, was das Problem in den Landschaften Galatien war und was das Problem heute in unseren Gemeinden ebenfalls war? Was das Problem bei Luther war, warum Luther den Galaterbrief so liebte und notwendig erachtete, ist folgendes. Die Strategie ist nicht zu kommen und zu sagen, es gibt Jesus nicht. Die Strategie ist nicht zu kommen und sagen, das Evangelium ist falsch. Ihr könnt keine Erlösung haben durch Jesus Christus. Nein, das ist nicht die Strategie. Die haben Jesus integriert in ihr Evangelium, in ihre gute Nachricht, haben sie Jesus integriert. Und die Religionen in der Welt haben alle Jesus integriert. Jeder integriert irgendwie Jesus. Warum? Weil sie wissen, wir können ihn nicht mehr leugnen. Es ist doch offensichtlich und bestätigt. Durch Zeichen, Wunder, durch Austeilung des Geistes. So, wir können bei den Galatern nicht mehr sagen, ihn gibt's nicht. Die werden uns rausschmeißen, wenn wir ihnen sagen, ihn gibt's nicht. Also, was machen wir? Wir sagen, ihn gibt's, alles klar, ihr glaubt schon das Richtige. Aber euch fehlt nur etwas. Ich habe es mir aufgeschrieben und das ist meine Überzeugung. Es ist das System von Jesus Plus. Jesus ist gut. Jesus, wunderbar, niemand leugnet Jesus, sondern Gott ist für uns gestorben, kein Problem. Aber du kannst Jesus nicht haben, wenn du nicht etwas selbst dazu beiträgst. Und da sind wir heute in unseren Gemeinden. Das Evangelium, ja, aber du musst schon auch was leisten. In dem Fall nur eine Beschneidung, dann hast du es. Wisst ihr, wie schnell wir das genau so machen? Indem wir zwar an das Evangelium glauben, aber doch in gewisser Weise unser eigenes und somit ein anderes Evangelium entwickeln, indem wir zu dem alleinigen Erlösungswerk Jesu Christi etwas dazu tun oder etwas wegtun. Das ist weit schlimmer als jede Unzucht und jede Rebellion und jede Parteiung und was weiß ich. Weil das letztendlich sagt, wir haben Christus nicht mehr. Wir müssen verstehen, was das Evangelium ist, damit wir das wahre Evangelium bewahren. Und die Strategie war ganz, ganz gerissen, ein anderes Evangelium ihnen zu bringen, indem sie zu Jesus etwas dazu getan haben. In dem Fall, und das ist die Raffiniertheit, die haben gesagt, das Gesetz halten. Und wisst ihr, das Gesetz ist von wem? Ja, von Gott. Ist das schlecht? Nee, also wo liegt das Problem? Ist doch Gottes Wille. Ich brech's mal runter. Wir glauben allein aus Gnade, richtig? Nicht durch Werke. Glauben wir das? Ein paar tun's, voll gut. Dann glauben wir doch nicht aus Werke, das bedeutet nicht aus Gesetzeswerke. Wir sind frei vom Gesetz, oder? Oh, schon schwieriger. Nee, glauben wir, wunderbar. Und dann sagen wir, okay, allein aus Gnade. Aber wir müssen doch schon ein paar Dinge auch noch halten. Ja, so Sabbat, nee, da sind wir frei vom Sabbat. Beschneidung, ja, aber so ein paar andere Dinge müssen wir schon machen. Wir können ja nur sagen, das Gesetz gilt uns nicht. Wie sollen wir dann leben, gell? Nach welchen Maßstäben, nach welchen Regeln? Und wisst ihr, was wir machen? Wir sagen allein Jesus und bringen es, nicht komplett das Gesetz, weil die ganzen rituelle Gesetze und so, das gilt ja uns nicht mehr. Aber wir schaffen ein paar Dinge, die doch wichtig sind. Doch hineinzubringen und daneben zu stellen und sagen, aber trotzdem musst du das und das tun. Ich komme aus einem bestimmten Kontext. Ich bekenne, meine Brüder sind Russlandsdeutsche. Ich bin in einer stockkonservativen Gemeinde aufgewachsen. Vielleicht versteht ihr auch mein Anliegen, warum ich da so kämpfe. Weil das ist mein Hintergrund. Und da wird Jesus Christus bekannt als der Erlöser. Und ich habe gestern Gespräche gehabt mit einem Pärchen, das ich trauen werde in 2-3 Wochen. Der Vater hat mit ihr die Gemeinschaft gebrochen, spricht nicht mehr mit diesem Mädchen. Warum? Weil sie sich nicht in ihrer Gemeinde als Mitglied angeschlossen hat. Ist sie für ihn gestorben. Könnt ihr das vorstellen? Die hat keine Sünde begangen. Die hat nichts getan, was das wird. Aber sie hat die Regeln nicht befolgt der Gemeinde. Und diese Regel, die Tradition, stehen über dem Evangelium. Ich könnte euch Storys erzählen. Man beginnt in der Form, welche Lieder man singt. Man beginnt in der Form, wie man sich anzieht, was man tut und nicht tut. Und wenn du das und das tust, kannst du kein Christ sein, kannst du nicht errettet werden. Ihr versteht, was ich meine? Diese Geschwister, ich gehe von euch vom Besseren aus, diese Geschwister, die würden nie leugnen, dass Jesus der Christus ist. Die würden nie leugnen, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Würden sie nie leugnen. Aber die würden sagen, wenn du das und das und das nicht tust, kannst du nicht gerettet werden. Bei mir war es, wenn ich einmal Fernsehen geguckt habe, das war's. Ins Kino gegangen, heil verloren. Statt einen Rock, eine Hose angezogen, weg. Die Haare geschnitten, schuh. wir ahnen, wie schnell das geht, dass wir zum Erlösungswerk Jesu was dazu tun. Und es ist leichter, über die anderen zu schimpfen. Lass uns auf uns selbst schauen, wo wir genau das tun. Oh Mann. Ich habe mir vorgenommen, keinen Hinweis darauf zu geben, nicht zu sagen, und trotzdem kriege ich es nicht hin. Das ist mein Problem. Also, darum beginnt Paulus, so wie er beginnt. Ich möchte euch Folgendes zeigen. Das ist seine große Sorge. Bevor die Irrlehrer in der Gemeinde das Evangelium verdrehen können, bevor sie das, was verkündigt worden war durch die Apostel, verwirren und ein anderes Evangelium integrieren können, müssen sie Folgendes vorher machen. Sie müssen vorher den Boten diskreditieren. Ich habe das Wort geübt, dass ich es richtig ausspreche. Ich bin froh, dass ich auf Anhieb geschafft habe. Ja. So. Wenn sie kommen würden und sagen, falsch, dann würden sie sagen, aber der Apostel Paulus, der hat unsere Gemeinde gegründet, der hat uns anders gelehrt. Und die werden wach. Was machen die falschen Brüder? Sie kommen und beginnen wie? Die sagen nicht, die Lehre ist falsch. Machen sie nicht. Wobei sie darauf abzielen. Sie kommen und sagen, guckt euch mal den Paulus an. Guckt mal, wie er aussieht. Der hat so eine Glatze. Oder ja, guck mal, wie er vernarbt. Guck mal, wisst ihr, was sie gemacht haben? Paulus kann ein Apostel gewesen sein. Was sind die Kriterien für einen Apostel Jesu? Die müssen mit Jesus unterwegs sein, gell? Oh ja, stimmt. Oh, sie müssen von Jesus berufen worden sein. Stimmt. Zeugen seiner Wunder und Taten gewesen sein. So, die Kriterien. Und, was ist mit Paulus? Quietsch, quietsch, quietsch. Kamen die ersten in Fragen. Gell? Das kann er nicht sein. Und so fingen sie ihn zu untergraben, seine Person. Er will neue Frauen, er will neuer Geld, er will sich nur bereichern. All diese Vorwürfe, er kann nicht gescheit reden, kein begabter Rhetoriker. Lies mal die Briefe, mit was alles Paulus zu kämpfen hatte. Der Grund ist, warum? Sie haben gesagt, wenn wir Paulus zum Fallen bringen, dann bringen wir seine Lehre zum Fall. Das ist die Strategie bis heute. Es wird der Bote angegriffen, der Bote wird diskreditiert. Er wird in Frage gestellt, er wird gesagt, der kann es nicht sein, er kann nicht taugen, guck mal, wie er aussieht, guck mal, wie er lebt, guck mal, was er tut, das kann er nicht sein. Und dann zu sagen, und dann wollt ihr glauben, was er sagt, das ist die Strategie. Das haben sie bei Jesus gemacht. Sie haben ihn verleumdet, weil sie gesagt haben, er kann nicht von Gott sein, er ist nicht Gottes Sohn. Warum? Damit sie die Lehre verdrehen konnten und sagen, und dann wollt ihr ihm glauben, was er sagt. Guck doch seine Taten, die wollten doch die ganze Zeit ihn überführen, dass er nach seinem Lebenswandel nicht der ist, der es ist, oder? Warum? Damit sie sagen können, ihr könnt nicht seiner Botschaft glauben. Das machen sie. Was glaubt ihr, warum Apostel Paulus hier seinen Brief so anfängt? Ihm geht's doch nicht um seinen Ruhm, ihm geht's doch nicht um seine Ehre. Er hat doch gesagt, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Vers 10. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich doch Christi Knecht nicht. Mir geht es doch nicht um mich selbst. Ich will mich hier nicht darstellen. Ich will mich hier nicht profilieren. Mir geht es um Folgendes. Ich will Christus verherrlichen. Wenn ich mich verteidige, dann geht es doch nicht um mich selbst. Es geht um meine Autorität als ein Apostel von Gott berufen. So beginnt er seinen Brief. Nicht um sich darzustellen, weil er weiß, wenn er in Frage gestellt wird, wird das Evangelium in Frage gestellt. Und wenn das Evangelium in Frage gestellt wird, wird die Rettung in Frage gestellt. Und dann gehen Menschen verloren. Das ist das, was hier passiert. Und darum kämpft er so. Und darum beginnt er so und sagt, Paulus, Apostel, Abgesandter, beiseite gestellte, für einen bestimmten Zweck zur Seite gestellt, ausgesandt. Und jetzt schaut mal, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus sagt, wisst ihr, wer mich eingesetzt hat? Nicht ein Mensch. Kein Mensch hat mich berufen. Auch nicht durch einen Mensch. Ich habe mich selbst auch nicht eingesetzt. Mein Amt und meine Berufung kommt von Jesus Christus direkt und von Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, das heißt der Lebendige. Ich bin von Gott eingesetzt. Und wenn er von Gott eingesetzt ist, woher hat er die Botschaft? Von Gott, von Jesus. Das, so beginnt er. Er sagt, Freunde, das ist keine Auslegung meiner Theologie, das ist nicht meine Gedanken, das ist keine Alternativ, wo er sagt, okay, jeder glaube, wie er will, das ist halt deine Position, das ist meine Position. Paulus legt am Grundlage, am Anfang seines Dienstes für die Gemeinde, in einem seiner ersten Briefe, und sagt, das ist die Basic, das sind die Grundlage. Und da gibt es nichts zu rütteln. Da ist er konsequent. Da ist er absolut konsequent. Und so betont er, kein Mensch hat ihn berufen. Kein Mensch hat ihn eingesetzt. Was ich jetzt machen würde, theoretisch, in der ersten Predigt, seine Berufung nachgehen. Aber das Gute, ihr seid alle bibeltreu und Bibel lese und ihr kennt die Stellen. Und ich werde euch nur kurz sagen und in eurem geistigen Auge werdet ihr es prüfen und ob es sich so verhielt. Wenn ihr zu Hause einfach ab Kapitel 1, ab Vers 11 liest, dann versteht ihr, warum auf einmal dieser Abschnitt kommt, wo Paulus erzählt, wie er berufen worden ist. Und dann wird er erzählen und sagt, wisst ihr was, ich habe die Gemeinde verfolgt. Und dann, ich lese doch ein, zwei Verse, Vers 13. Vers 13, schaut mal. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen folgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine Überkommen väterlicher Überlieferung in viel höherem Maße ein Eiferer. Also er war einer der Besten darin und der Fleißigste. Und er hat am meisten die Gemeinde gehasst und am meisten die Gemeinde verfolgt. Und dann sagt er Folgendes. Als aber dem, der mich von meiner Mutterleibe auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren, damit ich unter den Nationen verkündige. So, was sagt er? Wie kommt er zu seinem Apostelamt? Er hat gesagt, nicht von Menschen, nicht durch Menschen, sondern durch Jesus und Gott. Und jetzt sagt er, wisst ihr wie? Hier sagt er, meine Berufung ist ein Beispiel für das Evangelium. Als es Gott gefallen hat. Warum? Manche mögen es nicht, weil er mich von meiner Mutterleibe an auserwählt hat. Durch seine Gnade. Paulus sagt, ich bin ein Zeugnis, meine Berufung ist ein Zeugnis und Inhalt des Evangeliums, was ich euch verkündige, das habe ich erlebt. Keiner nimmt sich die Ehre, kein Mensch nimmt sich die Ehre. Keiner sagt, ich will Christ werden. Wie war es bei Paulus, als er losgezogen ist? Nach Damaskus hat er gesagt, ja, vielleicht werde ich doch Christ unterwegs. Vielleicht können sie mich überzeugen, vielleicht frage ich sie mal, warum machen sie das alles? Er war zielstrebig, sie in Gefängnis zu bringen und sie zu töten. Und was passierte? Wer erschien ihm? Jesus. Sag, was verfolgst du mich? Hat Paulus nach Jesus gesucht? Wisst ihr, wer ihn gesucht hat? Die Gnade Gottes. Das ist Evangelium. Das hat nichts mit Menschen zu tun. Das ist Gnade Gottes. Weil er uns zuerst gesucht hat, dachten wir, vielleicht gucken wir mal nach ihm und ahnten nicht, dass er uns diese Sehnsucht schon lange ins Herz gelegt hat. Paulus sagt, ich bin ein Beispiel dafür. Allein meine Bekehrung ist ein Beispiel dafür. Es kommt allein auf die Gnade Gottes an. Und warum sagt er das? Weil die Epheser das vergessen haben. Sie sagen, ja, Gnade plus, bisschen Werk, auch wenn nur die Beschneidung, aber immerhin. Liest 1. Korinther 12, Epheser Kapitel 3. Schaut euch Apostelgeschichte 22, 23, 26 an, wo Paulus von dieser Berufung spricht und sagt, das, was ich habe, habe ich nicht von einem Menschen oder durch einen Menschen. Ich habe mich nicht mit Petrus beraten, nicht mit anderen Aposteln. Das habe ich durch eine Offenbarung von Gott. Jesus hat mir das alles gezeigt. Normalerweise, wenn wir, kennt ihr die Einsetzungsworte im 1. Korintherbrief zum Abendmahl? In unserer Gemeinde, in meiner Gemeinde feiern sie heute das. Ich bin mir sicher, es wird gelesen. Wisst ihr, wie sie immer beginnen? Wie beginnen die Einsetzungsworte zum Abendmahl vom Apostel Paulus? Das, was ich vom Herrn empfangen habe. Könnt ihr euch erinnern? Dann geht's los. Und dann erzählt er detailliert, was beim Abendmahl eigentlich stattgefunden hat. War Paulus dabei? Hat er das von den Aposteln gelernt? Ja, wie habt ihr eigentlich das Abendmahl gefeiert? Was ich vom Herrn empfange, das gebe ich euch. Woher wusste Paulus ganz genau, was sich dann in Obermacht stattgefunden hat? Er sagt im Galaterbrief, ihr werdet dazu alles kommen, das hat mir keiner beigebracht. Jesus hat es mir gezeigt. Jesus hat es mir gesagt. Jesus hat ihn berufen. Jesus hat ihm durch Offenbarung die ganze Botschaft gegeben. Es ist nicht von Menschen, es ist von ihm. Und weh jemand hinterfragt diese Botschaft. Er sei verflucht, weil er sich nicht gegen Paulus stellt, sondern gegen Christus stellt. Das ist die Ernsthaftigkeit. Es geht nicht um Paulus, es geht um die Wahrheit. Darum geht's hier. Muss man sehr gut hinschauen. Und die eine Kleinigkeit noch. Wieso geht bei euch die Zeit immer so schnell? Ich glaube, ihr habt einen schnellen Motor dort drin. Der geht einfach schneller. Sagt schnell durch und dann ist erledigt. Nee, schaut mal. Nur nebenbei, guckt mal, was er sagt. Also, er sagt, von wem er berufen ist, nicht von Menschen, nicht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott. Und dann redet er von Jesus, dem Auferstandenen, das heißt, von dem lebendigen Jesus wurde eingesetzt. Und dann sagt er, und alle Brüder, die bei mir sind. So ein Satz, wir lesen darüber, das ist so nebenbei. Warum sagt er das? Ah ja, ich wollte nur kurz sagen, ich bin nicht allein. Das ist nicht das Anliegen von ihm. Normalerweise würde er sogar sagen, und Timotheus, bei anderen Briefen hat er hinter Barnabas oder Titus. Er erwähnt mit Namen. Hier keinen Namen, er sagt nur Brüder. Warum? Ich glaube, weil das, damit, er schreibt das da, deswegen, um nochmal deutlich zu machen, ich bin ein Apostel und die bei mir sind keine Apostel, sind Brüder. Ja, sind Mitbrüder, aber keine Apostel. Barnabas, mit ihm unterwegs, hat die Gemeinden gegründet. Aber Barnabas ist nicht ein Apostel. Ich bin ein Apostel. Und Paulus sagt nicht, ich bin ein Apostel, sondern Freunde, sie sind Brüder, ja, sie sind mit mir, wir tun den gleichen Dienst. Gott hat mir aber diesen Auftrag gegeben. Paulus, Apostel Jesu Christi, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Nicht ein Barnabas, Paulus. Hört genau hin. Schauen wir, was er sagt. Denn das ist inspiriert, das ist direkt von Jesus. Da kommt es drauf an, ob wir gerettet werden oder wir verloren gehen. Das ist der Punkt. Darum pocht er. Darum pocht er. Ein Punkt geschafft. Darf ich euch kurz noch sagen, welche Punkte noch kämen? Ja, nur kurz. Zweitens wäre die Botschaft jetzt des Apostels. Und die kommt hier. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreise aus der gegenwärtigen bösen Welt. Das ist der Inhalt. Ich bin berufen von Jesus und Gott, um was zu tun? Das Evangelium zu predigen. Und was ist der Inhalt des Evangeliums? Er schlägt zwei Pflöcke ein und sagt, in diesem Rahmen bewegt sich das Evangelium. Gnade und Friede. Der Punkt ist der, die Gnade bringt uns dahin, dass wir Frieden haben können. Ohne Gnade kein Frieden. Von welchem Frieden ist hier die Rede? Frieden mit Gott. Warum sagt Paulus das? Weil wir mit Gott keinen Frieden durch unsere Werke haben können. Wir können nie sicher sein, Gott, wir stehen nicht mehr unter dem Zorn, weil wir sein Gesetz brechen, weil wir gegen seinen Maßstäbe leben. Wer das tut, er ist Gottes Feind. Wie kann ich sicher bin, dass Gott mir gut gesinnt ist? Wie kann ich sicher, dass wir zwischen Gott und mir Frieden herrscht und ich Freimütigkeit habe und Ruhe habe und Freude habe, all das, wie kann ich es wissen? Ja, wenn ich mich so anstrenge und mich beschnitten habe, sage Gott, guck mal, hat so weh getan, das muss doch genügen. Weiß Gott, hat mich heute so bemüht, fast alles aus dem Gesetz getan. Meinst du, ist heute Frieden zwischen uns? Wir werden nie an den Punkt kommen, wenn wir aus unserer Eigenkraft nach dem Maßstab Gottes leben können würden, um dann an den Punkt zu kommen, sagen, ich habe Frieden. Werden wir nie. Es wird nie genügen. Friede gibt es nur aus Gnade. Gnade bedeutet, ich krieg's. Ihr kennt das alles. Ich krieg's umsonst geschenkt. Dann ist das ja mein Friede. Jesus Christus ist unser Friede. Christus ist unsere Gnade. Und Christus ist unser Friede. Das sind die zwei Eckpfeiler. Und dazwischen wird das Evangelium entfaltet. Andersrum, die Gnade ist der Weg zum Frieden. Das ist, was Paulus hier uns sagt. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Ich will es nochmal deutlicher machen. Der Vater ist der Ursprung aller Gnade. Und der Sohn ist das Mittel des Friedens. Der Vater hat uns vor grundlegender Welt in Gnade, in Christus begnadigt. Und damit, wozu? Damit wir Frieden haben mit Gott. Das ist das Evangelium. Und allein darin steckt schon, da hat es keinen Platz für Werke, ihr Galater. In diesem einfachen Segen macht er geschwind so zack, zack, zwei Hiebe, Gnade, Friede. Und weckt sie auf und sagt, an was glauben wir denn eigentlich? Was ist unsere Botschaft eigentlich? Was haben wir verkündigt? Was haben wir euch vor Augen gemalt? Gnade und Friede. Und dann sagt er, auch nur kurz, er definiert das, er füllt das jetzt ein bisschen, nur ein bisschen, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreise aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Wo tauchen wir hier auf? Ich lese euch vor. Sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat alles getan. Für unsere Sünden hat er sich selbst. Da hast du nichts zu suchen. Das Erste. Damit er uns herausreise aus der gegenwärtigen Welt. Wie kommen wir aus der gegenwärtigen bösen Welt heraus? Er hat es getan. Und dann, warum hat er es getan? Ja, weil wir so wollten. Versteht ihr? Nach dem Willen. Seht ihr das? Nach dem Willen Gottes. Das heißt, all das ganze Erlösungswerk ist was? Sein Werk. Er hat selber getan. Alles hat er getan. Und zwar nach seinem Willen. Das ist die Botschaft. Und wo bleiben wir? Ja, ein bisschen müssen wir schon tun. Ja, in Kleinigkeit. Nur ein bisschen Beschneidung. Paul sagt, das geht gar nicht. Und das zu vertiefen, schreibt er dann die weiteren Kapitel. Um das zu erklären. Das ist der zweite Punkt. Das hätte ich euch gerne noch mehr entfaltet. Und jetzt noch der letzte Punkt. Sorry, dass ich so ein komisches Gefühl erzeuge. Der ganze Galaterbrief, nur dass ihr ungefähr vor Augen habt, was da passiert. In den ersten zwei Kapiteln sagt Paulus, lehrt Paulus den Inhalt des Evangeliums und wird dann sagen, allein aus Gnade, allein aus Glauben, ohne Werke. Die ersten zwei Kapitel, Inhalt des Evangeliums. Dann kommt Folgendes, was ich liebe, und ich weiß, mein Bruder Mitknecht Chris, das ebenfalls in gleicher Weise liebt. Dann sagt er, Freunde, habt ihr nicht verstanden, wozu das Gesetz da ist? Weil die werden ja unter das Gesetz wieder versklavt. Und dann sagt er, ich mache euch, das Evangelium ist allein aus Gnade. Dann sage ich, ja, aber wozu das Gesetz? Und wisst ihr, was dann kommt? Zwei Kapitel, Kapitel 3 und 4, eine Beweisführung und Beleg, was das Ziel und das Sinn vom Gesetz ist. Und Paulus sagt es ist ein Zuchtmeister auf Christus, und damit ihr eure Sündhaftigkeit und Unfähigkeit erkennt, damit ihr begreift, ihr könnt nicht aus Gesetzes werden gerechtfertigt. Und er argumentiert und beginnt mit wem? Mit Abraham. Und er sagt, wer war Abraham? Ein Heide. Und wie hat Gott ihn gerettet? Hat sich Abraham auf die Suche gemacht? Nee. Und dann geht's los. Und er erklärt das Evangelium anhand vom Alten Testament und sagt, es war von Anfang immer schon so, dass Gott den Glaubenden rechtfertigen wollte. Schaut euch doch euren Vater Abraham an. Kein Gesetz, ja, nie Gottes Plan. Gottes Plan war immer das Gesetz als Überführung der Sünde und uns direkt zu Jesus führen. Und die judaistischen Irrlehrer kamen und sagten, nein, ist schon wichtig, das Gesetz. Jesus, ja, aber das Gesetz müsst ihr auch halten. Und Paul sagt, das ist unmöglich. Und er argumentiert das in einer herrlichsten Weise. Das würde ein paar Jahre kosten. Ich sage es ehrlich, es kostet 3-4 Jahre, um das gut durchzuarbeiten. Und dann kommt er Kapitel 5 bis 6 und sagt, okay, welche Auswirkungen hat es dann? Welche Auswirkungen? Und er sagt, wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, dann sind wir unter der Gnade. Bedeutet, dass wir dann alles tun können, was wir wollen? Weil wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann sagte, wisst ihr was? Ihr lebt unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Unter dem Gesetz des Geistes. Und warum? Denn das, was der Geist in euch wirkt, wird das jemals gegen das Gesetz sein? Der gleiche Geist Gottes, der den Maßstab der Heiligkeit aufgeschrieben hat und in euch dann lebt, wird er euch zu etwas führen, dass ihr etwas tut, was gegen seine Heiligkeit ist? Er sagt, die Frucht des Geistes ist, was? Liebe. Ist das gegen das Gesetz? Nee, ist sogar die Erfüllung des Gesetzes. Und dann geht er die Liste durch und sagt, und? Er sagt, wir leben nicht durchs Gesetz. Unser Maßstab ist nicht das Gesetz. Unser Maßstab und unser Leben ist aus Glauben an die Gnade Gottes und ein Leben unter dem Geist Gottes. Und das wird der Geist in uns wirken, die Frucht des Geistes. Ist ein komplett neues Verständnis. Darf ich an dieser Stelle Folgendes sagen? Warum wollen Menschen so gerne unter das Gesetz? Ich sag's euch, weil sie nicht gerne im Glauben leben. Wir rühmen uns allein aus Gnade glauben. Jawohl. Danke, Jesus, aus Glauben gerechtfertigt. Aber leben wollen wir nicht aus Glauben. Wisst ihr, wie schwer das ist? Da muss ich jeden Tag neu vertrauen und glauben, dass Gott mir helfen wird. Ich muss vertrauen, dass der Geist mich heute leiten wird und mir sagen wird, was ich sagen und nicht sagen soll. Ich muss vertrauen, dass der Geist mich heute mir hilft in meinen Schwierigkeiten. Wisst ihr, was einfacher ist? 10 Punkte sich aufzuschreiben und zu lesen jeden Morgen, was muss ich tun? Alles klar. Das ist viel einfacher, als morgens aufzustehen und sagen, hey, ich habe keine Ahnung. Aber wenn du es mir sagst, will ich tun. Glaubt ihr, dass der Geist Gottes, der in euch Wohnung genommen hat, vermag, euch ans Ende zu bringen? Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass er jeden Tag zu euch redet und euch leitet und führt? Glaubt ihr, dass er euch von den Sünden bewahrt? Glaubt ihr, dass euer Kraft ist, eure Stärke, euer Wissen, eure Erkenntnis? Und ich sage euch, theoretisch ja, aber praktisch? Und dann doch vielleicht nachlesen, was ich zu tun habe. Oh, wo steht, wer ich nicht heiraten soll? Oh Jesus, sag mir doch, lass doch mal hinschreiben, Lilly. Welchen Beruf? Oh, lass doch mir hinschreiben, Prediger. Oh, welches Haus? Schreib doch mal die Straße. Welche Mission? Oh, schreib doch die Buchstaben. Auf einmal, da in dem Glauben zu gehen, oh, schwierig, da hätten wir gerne das Schwarz auf Weiß, Buchstabe. Wir sind so weit oft entfernt von dem, was wir eigentlich bekennen und glauben. Und deswegen sagt Paulus, sagt er, dass die ersten 2 Kapitel Inhalt des Evangeliums, die nächsten 2 Kapitel Beleg des Evangeliums vom Alten Testament, die letzten 2 Kapitel Auswirkung des Evangeliums. Das ist der Galaterbrief. Und jetzt das Letzte und dann ist fertig. Und jetzt sagt, schlag mich wieder auf, wir sind immer noch im Galaterbrief. Ne? Galater 1, den letzten Vers müssen wir noch kurz, ich sage euch nun, was geht und dann reicht's. Galater 1, Vers 5. So, ich hab's. Dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das erste war die Autorität des Apostels, die Quelle des Evangeliums. Das zweite war die Botschaft des Apostels, der Inhalt des Evangeliums. Und das dritte ist die Motivation des Apostels. Und zwar das Ziel des Evangeliums. Warum rettet Gott Menschen allein aus Gnade und nicht aus Werken? Ich fasse es so zusammen, damit er allein verherrlicht wird. Ich sage doch, allein nur aus dem Grund, selbst wenn es möglich wäre, was nicht möglich wäre, durchs Gesetz gerechtfertigt zu werden, selbst wenn es möglich wäre, hätte Gott diesen Weg nie gewählt. Ich sage euch aus dem Grund, weil wenn es möglich wäre, dann würde auch verherrlicht werden? Der Mensch. Ich könnte sagen, Jesus, okay, weißt du was? Das Gesetz hat 2 Bündnisse, 2 Partner, nicht 2 Partner. Der eine ist verpflichtet, es zu halten und der andere. Wenn beide es halten, ist dieses Gesetz gültig. Und in dem Moment, wo beide es halten, kriegen wer die Ehre? Beide. Das ist Gesetz. Gott sagt, aber meine Ehre gebe ich niemanden, damit sich niemand rühme. Das ist darum aus Gnade, nicht aus Werken, dass keiner auf die Idee kommt, zu sagen, Gott, weißt du was, ein bisschen habe ich getan. Entschuldigung. Ein bisschen habe ich getan. Deswegen hat Gott allein nur aus diesem Grund, über Unfähigkeit reden wir hier noch gar nicht. Wir reden hier, damit ihm die Herrlichkeit und Ehre geschieht. Gott hat diesen Weg gewählt, allein aus Gnade, damit keiner sagen kann, ich habe etwas dazu beigetragen. Weil in dem Moment würden wir Gott der Ehre berauben. Und das sei ferne. Paulus sagt, ich mache das aus einem Grund. Meine Motivation ist, damit Gott in allem verherrlicht wird. In allem. In meinem Leben, in meinem Predigen, in meinem Handeln, in der Botschaft, in dem Evangelium. In allem muss Christus, Vater in Jesus Christus verherrlicht werden. Das ist meine Motivation. Darum schreibt er in seinen Briefen überall diese Verse, damit sich niemand rühme, zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit, zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Der Epheserbrief, die ersten 14 Verse, beschreibt das Werk des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und sagt, zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Das ist der Grund, warum Gott etwas tut. Und er hat den Weg ohne das Gesetz gewählt, damit der Mensch damit sich nicht rühmen kann. Das ist der Grund. Kurz die ersten 5 Verse und ein Überblick über den Galaterbrief. Viel Spaß in den nächsten Sonntagen. Gott segne euch dabei. Ich bete. O Jesus Christus, halte uns nah bei dir. Halte uns nah bei dem Evangelium, nah bei deinem Wort, das du inspiriert hast und durch deine Apostel hast schreiben lassen, damit wir auf eine Grundlage gebaut sind, auf einer festen Grundlage, der du schlussendlich bist. Herr, damit wir die Rettung empfangen und nicht abweichen davon. Ich bitte dich, Jesus Christus, durch deinen guten Geist, bestätige es in unser Herzen, mach diese Botschaft groß. Nicht, weil ich geredet habe, sondern weil das dein Wort ist. Mach diese Botschaft groß, Herr. Und vor allem, Herr, mach uns mündig, gib uns einen feinen Sinn und geschärfte Gedanken, Herr, dass wir prüfen mögen, auch in unserem Leben, wo wir uns auf die Gnade verlassen und wo wir zu dieser Gnade noch etwas dazu tun und darum keinen Frieden haben, von Tag zu Tag nach dem Frieden jagen und nicht verstehen, warum wir nicht zur Ruhe kommen, weil wir doch den Weg der Gnade verlassen. Bring uns zurück dahin, dass wir allein unsere Hoffnung auf dich setzen und somit du in allem und durch alles verherrlicht wirst, Jesus, in deinem Namen. Amen.